Ja, ich hoffe, dass das Lied, das wir eben gesungen haben, nicht zu symptomatisch war. Viele Tränen werden noch geweint. Krieg und Terror, genau. Ja, aber selbst wenn, dann liegt es vielleicht daran, dass doch sehr starke Unterschiede sind im Wesen und in den Bedürfnissen von Mann und Frau. Gestern Abend, da konnten nicht alle von uns dabei sein, haben wir nachgedacht über die Bausteine und haben ein halbes Kapitel gelesen aus dem Neuen Testament, nämlich Epheserbrief Kapitel 5. Heute Abend als Ausgleich nur einen einzigen Vers. Da suche ich jetzt gerade meine Fernbedienung. Und da ist sie auch schon. Und da ist der Vers, 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Zuerst mal hoffe ich, dass wir das alle wirklich glauben können, dass wir aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen sind. Die Bibel kennt keine präadamitische Rasse, aber manche Leute möchten lieber veredelte Affen sein als gefallene Sünder. Und deswegen hoffe ich, dass wir das glauben können, dass wir Geschöpfe Gottes sind. Und jetzt sagt uns hier die Schrift, dass Gott bewusst den Menschen zweigeschlechtlich geschaffen hat, als Mann und Frau. Das wissen wir natürlich, aber habt ihr mal darüber nachgedacht, dass der unbegrenzte Schöpfer ganz andere Möglichkeiten gehabt hätte? Er hätte uns Menschen ohne Geschlecht schaffen können. Er hätte uns eingeschlechtlich schaffen können, nur ein Geschlecht. Er hätte uns so schaffen können, dass wir beide Geschlechter in eins vereinigt hätten. Also das nennt man einen androgynen Menschen, was immer das sein mag. Er hätte noch viele weitere Möglichkeiten gehabt, weil er eben der unbegrenzte Schöpfer ist. Und jetzt kommt der Punkt, auf den ich hinaus will. Wenn uns die Bibel nun aber sagt, dass Gott den Menschen zweigeschlechtlich geschaffen hat, nämlich als Mann und Frau, dann können wir davon ausgehen, dass es die beste aller Möglichkeiten war, die Gott zur Verfügung standen. Warum sollte Gott das x-beste tun und das Beste ignorieren? Er ist so nicht in seinem Wesen. Außerdem schließt das erste Kapitel der Bibel, das ich hier aufgeschlagen habe, mit den Worten, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut, optimal, tof meot, hebräisch. Also, wir sehen, die Zweigeschlechtlichkeit von Mann und Frau, das ist von Gott bewusst so konzipiert, und das macht Sinn. Das hat einen tiefer liegenden Sinn. Auf den müssen wir noch kommen heute Abend. Zunächst mal wieder etwas zum Auflockern, was zum Schmunzeln. Einige haben schwer ernste Gesichter hier, weil das verstehe ich auch. Eheabende, da sind manche schon sehr angespannt bei solchen Themen. Ja. Aber ich bin der Meinung, man darf auch mal lachen bei so einem Vortrag. Manche haben nämlich zu Hause nicht zu lachen. Ja. Und da darf man ruhig mal auch die Mundwinkel verziehen. Jemand wollte herausfinden, ob Computer männlich oder weiblich sind, diese Dinger hier, ja. Und natürlich ließ er zuerst die Frauengruppe antworten und die kamen unisono mit einer Stimme zu demselben Urteil. Computer, die müssen männlich sein. So viele Ähnlichkeiten, so viele Analogien zum Mann, die müssen männlich sein. Um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, muss man sie zuerst anmachen. Die Computer. Was denkt ihr denn? Sie wissen unglaublich viele Daten, sind aber trotzdem ziemlich ahnungslos. Eigentlich sollen sie Probleme lösen helfen, aber die halbe Zeit sind sie selber das Problem. Und sobald du dich mit einem einlässt, merkst du, wenn du nur ein wenig länger gewartet hättest, hättest du ein besseres Modell bekommen können. Denken manche Frauen. Ihr seht so viele Ähnlichkeiten zum Mann, ja? Müssen männlich sein. Aber wir Männer wollen auch gerne mal schmunzeln. Die Männer, die gucken durch ganz andere Augen, die beurteilen die Welt ganz anders, die kommen zu dem entgegengesetzten Ergebnis. Weiblich. Niemand außer ihrem Schöpfer versteht ihre innere Logik. Denken wir Männer manchmal. Die geheime Sprache, die sie benutzen, um mit anderen Computern zu kommunizieren, ist für alle anderen unzugänglich. Sogar deine kleinsten Fehler werden im Langzeitspeicher zur späteren Verwendung aufbewahrt. Das kommt hier einigen Männern bekannt vor, das könnt ihr mir glauben. Und sobald du dich auf einen einlässt, gibst du die Hälfte deines Gehaltes für Zubehör aus. Die Männer verdienen das Geld, die Frauen geben es aus. So ist das in den meisten Ehen, ja? Also ihr seht, mal auf humorvolle Weise dargestellt, Männer und Frauen, die sind sehr verschieden und die empfinden verschieden und sie beurteilen verschieden und das macht das Ganze so lebhaft und so spannend, wenn ich das mal so positiv ausdrücken darf. Achtung, Vorsicht, an diesem Abend muss ich euch warnen vor dem Partnerdefizitsyndrom. Ach du liebe Zeit, was ist das denn? Gerade bei so einem Vortrag, wenn mal gegenübergestellt wird, der Mann, die Frau, der Mann, da ist man in Gefahr, immer für den anderen zu hören. Und manche, die können sich dann gar nicht zurückhalten. Da kriegt dann auch mal der Ehepartner so einen Ellbogen ab rechts, ja. Oder manche machen so, hast du gehört, ja. Und bitte, ihr seid ganz diszipliniert, ihr schaut den ganzen Abend lang immer zu mir oder an die Leinwand. Nachher könnt ihr über alles reden, schon im Auto, auf dem Heimweg oder zu Hause könnt ihr noch über alles diskutieren. Ja, aber ansonsten wollen wir doch bitte versuchen, wie es auch im Gebet vorhin ausgedrückt wurde, für uns selbst zu hören, uns zu verstehen. Nicht jede Aussage, die ich jetzt machen werde, wird auf jeden Mann zutreffen und nicht jede auf jede Frau. Da bitte ich um euer Verständnis, dass ihr mir da wirklich wohlwollend zuhört. Wir beginnen mal ausnahmsweise mit dem Wesen des Mannes. Da werden wir nämlich nicht so lange brauchen. Der Mann ist stark rational geprägt. Das bedeutet nicht, dass der Mann mehr Verstand hätte als die Frau. Das ist natürlich Unsinn. Aber bei uns Männern laufen die Entscheidungsprozesse viel mehr über den Kopf, über Vernunft, Verstand, Abwägen, Argumente, Ratio, als wie bei der Frau. Da geht manches auch nach dem Bauchgefühl. Wir Männer haben eben keine weibliche Intuition. Haben wir nicht. Haben wir nicht mitbekommen von der Schöpfung her. Und darum müssen wir nachdenken und erst bei Check 24 alles vergleichen und so. Ja? Und kann dann auch ein bisschen länger dauern. Vor allem, bis das durch sämtliche Gehirnwindungen durchgegangen ist. Da kriegen manche Frauen in der Zeit ein Kind. Ja? Also, ihr lieben Schwestern, ja, bitte versteht das. Wir Männer, wir sind stark verkopft, ja, und darum dauert das manchmal ein bisschen länger. Der Mann sieht mehr die großen Dinge und Zusammenhänge, das kennt er so aus dem Beruf, da muss er 5-Jahrespläne machen, 10-Jahrespläne, er sieht mehr so die großen Linien und er entwickelt auch seine Identität ziemlich stark. Ihr seht, ich tue das immer einschränken hier schon und abfedern. Ziemlich stark durch Erfolg im Berufsleben. Ich weiß, da würden mir jetzt einige gerne widersprechen und sagen, Moment mal, wir sind Christen, unsere Identität ist Christus. Ja doch, ich wünschte, dass wir das alle sagen könnten. Aber ich fürchte, so stark ist unsere Identität in Christus noch gar nicht. Bei keinem von uns. Denn wenn Männer im Erfolg im Berufsleben Misserfolg haben, wenn sie zurückgestuft werden oder arbeitslos werden, in Rente geschickt werden, da steigt sogar die Selbstmordrate an. Hoffentlich nicht unter Christen. Hoffentlich nicht. Aber allgemein schon. Und eine Frau, die berufstätig ist, ihr bedeutet doch der Beruf auch viel. Ist doch klar. Aber bei Männern noch ein bisschen mehr. Ziemlich stark durch Erfolg im Berufsleben. Dann sind wir Männer sehr stark sehorientiert, visuell geprägt, veranlagt, sehr stark. Und das können Frauen wahrscheinlich nicht wirklich bis in die Tiefe verstehen, wie das bei einem Mann funktioniert. Schaut, liebe Frauen, wenn ein Mann eine Fotografie sieht von einer fremden Frau, die er im Leben niemals in Natur sehen wird. Überhaupt nie. Aber schon die Fotografie kann, oder gar bewegte Bilder, können genügen, um ihn in Brand zu setzen. Alleine aufgrund eines Bildes. Das geht bei einer Frau normalerweise so nicht. Da kannst du einen Mann zeigen mit so einem Oberkörper. Hier, solche Muskelpakete. Es gibt ja Männer, die haben hier 100.000 Volt und da oben brennt die Birne nicht. Ja? Solche gibt's ja. Aber ist egal, du kannst dir so ein Bild zeigen, das bewegt bei dir nichts, das löst gar nichts aus. Und das ist beim Mann ganz anders. Das geht alleine über die Augen. Es würde schon genügen. Sehr stark sehorientiert. Visuell geprägt. Der Mann tut sich meistens schwer, seine Gefühle auszudrücken. Ich sehe, wieder habe ich das eingeschränkt, ja. Meistens. Gibt vielleicht für alle diese Punkte Ausnahmen. Aber das sind statistische Werte, die aufgrund von empirischer Statistik, sehr seriöser Statistik gewonnen wurden. Und die treffen in sehr hohem Maße zu. Nämlich 85-90%. Das ist sehr hoch. Wenn du mal gerade in der Ausnahmegruppe bist, musst du nicht denken, was der Wilfried sagt, ist alles Unsinn. Dann gehörst du zur statistischen Anomalie, wie man das nennt. Ja? Also zu der Ausnahmegruppe. Ich werde nachher einen Punkt nennen, da ist es bei meiner Frau und mir genau umgekehrt. Und trotzdem, weil es bei den meisten so ist, wie ich es zeigen werde, darum zeige ich es so. Also wir tun uns normalerweise schwer, unsere Gefühle auszudrücken. Wir haben auch Gefühle, wir Männer, vielleicht nicht ganz so viel wie Frauen, aber wir tun uns schwer, sie auszudrücken. Und das hat für die Ehe natürlich gewisse Folgen. Eine Frau möchte nicht gerne mit einem Kühlschrank verheiratet sein. Wisst ihr, wie der funktioniert? Den ganzen Tag brummt er und wenn man die Türe aufmacht, kommt ein Kalt entgegen. Ja? So ein Mann braucht keine Frau, aber deswegen möchte sie, dass er auch lernt, über seine Gefühle zu sprechen. Das wird meine Frau immer besser können. Und wenn wir nochmal 30 Jahre verheiratet sind, wird sie das immer besser können als ich. Aber ich durfte schon ein bisschen dazu lernen. Der Mann reift im Allgemeinen langsamer. Das gilt schon für die körperliche Reife, Pubertätszeit setzt später ein und so weiter. Aber auch in der gesamten Persönlichkeitsreife, dafür kann ich jetzt keine Bibelstellen bringen, aber ich glaube, das nehmt ihr mir trotzdem ab. Und noch ein letzter Punkt, der Mann ist von Natur aus nicht religiös, zumindest nicht so religiös wie die Frau. Ich weiß, wir wollen gar nicht religiös sein, wir wollen Christen sein. Aber wenn ich das mal so jetzt formulieren darf, ihr seht, ich habe es ja in Anführungsstriche gesetzt. Für mich hängt Punkt 7 ganz stark mit Punkt 1 zusammen. Weil wir Männer so rational sind, brauchen wir Argumente, um zum Glauben zu kommen. Es geht bei uns auch stark über den Kopf. Wir müssen etwas das verstehen. Das muss für uns logisch und konsistent sein und so weiter. Und dann können wir das annehmen, während bei Frauen Argumente auch eine Rolle spielen, selbstverständlich, aber trotzdem geht es irgendwie mehr über die Beziehungsebene, ihrem Wesen entsprechend. Sie sind beziehungsorientiert, sie lernen Christus kennen, sie sind fasziniert von ihm, sie wollen ihm gehören. Es geht mehr über die Beziehungsebene. Das ist meine Beobachtung, weil ich auch oft als Evangelist unterwegs bin, aber da müsst ihr nicht unbedingt genauso übereinstimmen. 7 Punkte ist nicht alles, was man über das Wesen eines Mannes sagen kann, aber schon mal wichtige Aussagen und ich darf es mal einfach an der Stelle dabei belassen. Kommen wir zu den Bedürfnissen des Mannes. Männer, muss ich zunächst feststellen, haben dieselben Grundbedürfnisse wie Frauen. Was meine ich denn damit? Essen, trinken, schlafen. Und eins davon ist besonders wichtig. Essen, liebe Frauen. Fangt ja nicht mit einem Mann ein problematisches Gespräch an, wenn der Kerl nichts gegessen hat. Ihr seid verloren, ihr kriegt kein Bein auf die Erde. Ja? Gebt dem doch erstmal was Ordentliches zu essen und schon habt ihr einen ganz anderen Mann. Das ist doch nicht so schwer festzustellen und sich darauf einzustellen. Also zusätzlich zu diesen Grundbedürfnissen sind 2 Bedürfnisse beim Mann sehr stark ausgeprägt. Bestätigung. Anerkennung, Respekt, Achtung. Schaut, bei uns Männern ist das so. Als wir noch kleine Jungs waren, 2, 3, 4 Jahre, 5 Jahre, da ging das schon los. Immer zwischen Jungs Rivalität. Immer messen, kämpfen, wer ist der Stärkste, Klügste, Beste und so weiter, Schönste. Immer Rivalität. Und das setzt sich weiter fort zwischen Männern, die müssen sich immer messen miteinander. Und da möchten wir nicht gerne, wir müssen uns auch im Berufsleben manchmal wirklich hart um Anerkennung kämpfen und so weiter. Da möchten wir nicht gerne, dass dieser Kampf um die Vorherrschaft zu Hause fortgesetzt werden muss. Mit anderen Worten, wir hätten gerne eine Frau, die uns so akzeptiert, wie wir sind, eben als Mann, dass wir manche Dinge anders denken als eine Frau, anders machen als eine Frau. Das kommt einer Frau da manchmal ein bisschen umständlich vor, wie der Mann das macht. Aber er macht es eben auf seine Art und Weise. Und wir möchten gerne, dass die Frau uns so akzeptiert, wie wir sind als Mann und vielleicht uns sogar auch mal lobt und mal anerkennt. Zum Beispiel, viele von euch Frauen haben Männer, die super Handwerker sind. Die können aus jedem Draht ein Kofferradio bauen, wenn es sein muss, ja. Und habt ihr sie dafür mal gelobt? Habt ihr das mal anerkannt? Mensch, wie du jetzt die Waschmaschine wieder repariert hast. Und wir brauchen gar keine teuren Handwerkerrechnungen bezahlen. Ich bin echt stolz auf dich. Wisst ihr, wenn ihr das nie sagt, dann aber die Arbeitskollegin eures Mannes stellt seine Qualitäten fest und lobt ihn, dann kriegt er solche Löffel, ja, wenn die Arbeitskollegin ihn da den Bauch pinselt. Und darum sagt ihr ihm das lieber. Das dürft ihr. So geistlich ist kein Mensch auf der Welt, dass er sich nicht über sowas mal freut, wenn er gelobt und anerkannt wird. Macht das ruhig. Und das Gegenteil von anerkennen heißt nörgeln. Am Mann herumnörgeln, von morgens bis abends. Das hört sich dann so an. Stell die Schuhe in die Reihe, schmatz nicht so beim Essen und so weiter. Manche Frauen meinen, was seine Mutter ihm nicht beigebogen hat, ich werd's ihm beibiegen. Und dann verwechseln sie die Ehe mit einer Erziehungsanstalt. Ihr Lieben, das kann nicht funktionieren. Das geht nicht. Haben wir noch nicht gemerkt, wie schwer es ist, uns selber nur an einem einzigen Punkt zu ändern, wenn man sich mal sowas angewöhnt hat, so eine Marotte, das zu ändern, das ist ein richtiger Kampf. Und da wollen wir einen anderen Menschen ändern, der wird sich wehren, der stellt sich auf die Hinterbeine, der lässt sich das nicht gefallen. Und dann gibt es Stress, Konflikte. Da muss man miteinander reden, da braucht man keine psychologischen Tricks anzuwenden und nicht ständig wie ein triefendes Dach immer dem Mann in den Ohren liegen, also nörgeln, ja, sondern einfach offen wie zwei Erwachsene auf Augenhöhe miteinander reden und zum Beispiel um anderes Verhalten bitten. Das zweite Bedürfnis, also das eine, Anerkennung, Bestätigung, da bin ich sicher, das ist für alle Männer, die hier im Raum sind, gleich. Da nehme ich euch mal alle mit rein und glaube, da widerspricht mir gar niemand. Das ist einfach so bei uns Männern. Hier muss ich einschränken, das wird nicht bei jedem gleich stark sein, das Bedürfnis nach Freiraum. Das ist von Mann zu Mann unter Umständen sehr verschieden. Ihr seht den armen Kerl, wie der da schmachtet. Ich muss das jetzt erklären, was ich hier meine und auch sagen, was ich nicht meine, damit es auf keinen Fall ein Missverständnis gibt. Wir haben uns am Tag der Eheschließung zur gegenseitigen Treue verpflichtet. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Da gibt es keinen Millimeter Spielraum. Gegenseitige Treue. Das heißt aber trotzdem nicht, dass der eine den anderen als Besitz ansehen kann, wie das in manchen Kulturen der Fall ist. Und dem anderen kletten darf und ihn einengen darf, dass er sich wie in einem Gefängnis fühlt in der Ehe. Sowas kommt vor. Auch Mann und Frau müssen nicht die ganze Zeit aufeinander hocken, wie man in Süddeutschland sagt. Also ständig Zeit miteinander verbringen. Sondern eine Beziehung, auch eine Ehebeziehung, besteht aus Nähe und Distanz. Nähe und Distanz. Das erträgt kein Mensch, wenn er nie alleine sein kann. Wenn er nicht auch mal was für sich machen kann. Und da muss das Ehepaar selbst herausfinden, wie viel Nähe gewünscht ist und wie viel Freiraum nötig ist, auch mal was alleine zu machen. Manche Männer verschwinden gerne mal einen Abend in der Woche in ihrem Hobbykeller, bauen die Modelleisenbahn auf oder zerlegen den Computer oder irgendein Motor und bauen wieder zusammen. Manche angeln gerne mal. Lass ihn doch angeln bei Regenwetter. Lass ihn doch mal angeln. Wenn er was gefangen hat, kriegst du einen ganz ausgeglichenen Mann zurück. Ja? Also bitte, ihr lieben Männer, habt ihr gehört, was ich gesagt habe? Einen Abend in der Woche oder so, das müsst ihr verhandeln. Und liebe Ehefrau, du lädst dir in der Zeit eine Schwester ein und verbringst den Abend mit ihr, ist doch gar kein Problem. Aber für manche Frauen schon. Der Mann ist 10 Minuten aus dem Haus, dann klingelt zum ersten Mal das Telefon. Ja, wo bist du denn gerade? Mit wem redest du denn gerade? Was machst du denn gerade? Kontrollanruf. Wie früher die Mama, ja? Jetzt telefoniert die Frau hinter ihm her. Manche Frauen halten ihre Männer wirklich an einer echt kurzen Leine. Wir hatten mal einen Männerabend in einer Gemeinde, wo ich früher tätig war. Und da war ein Mann in unserer Gemeinde, der wurde so kurz gehalten von seiner Frau. Wirklich. Wir haben oft darüber schon so gefrotzelt. Und als der Männerabend war, haben wir gesagt, na, ob er wohl Ausgang kriegen wird. Und tatsächlich, er kam. Er war da am Männerabend. Nach einer halben Stunde musste mal einer von den Männern raus und macht die Schiebetüre auf. Wer saß draußen hinter der Tür? Seine Frau. Und dann ist ihm auch noch rausgerutscht. Oh, hast ja doch deinen Anstandswauwau mitgebracht. Ja? Da ging aber da draußen die Rakete hoch. Egal, der Mann, der Bruder, der Arme, der war blamiert. Der war total unten durch bei den Brüdern. Der hat kein Bein mehr auf die Erde gekriegt. Ja? Sowas macht man doch nicht. Das ist so ein extremes Beispiel. Dieser Mann hat einfach nicht genug Freiraum gehabt. Und wie der das ertragen hat, ist mir ein Rätsel, aber er hat es ertragen. Nur manche Männer, die ertragen das 10 oder 15 oder 20 Jahre, aber irgendwann kann sein, sie brechen aus dieser Umklammerung, weil sie keine Luft haben zum Atmen. Es gibt ja auch eine Tintenfischgattung mit 8 Armen und das ist der sogenannte Krake. Krake Paul kennen manche noch, ja. Obwohl der Krake männlich ist, scheint es aber mehr Krakenfrauen zu geben, die ihre Männer mit 8 Armen umschlingen und ihnen eben die Luft abdrücken. Und es kann sein, irgendwann ex- oder implodiert der Mann und er schneidet alle 8 Arme auf einen Schlag durch und ist plötzlich weg. Ich habe solche Beispiele erlebt. Ich rechtfertige das nicht. Niemals darf ein Mann seine Frau und Familie verlassen, gibt es überhaupt keine Rechtfertigung für. Aber wenn es Männer tun, dann hat es doch Ursachen. Und darum müsst ihr darüber reden als Ehepaar. Sag mal, geht's dir gut mit mir? Eng ich dich irgendwo ein? Auch umgekehrt natürlich, darfst du deine Frau fragen. Fühlst du dich irgendwie bevormundet von mir, gemanagt oder zu kurz gehalten oder wie immer ihr das ausdrückt? Da darf man einfach drüber reden. Ich habe beobachtet, dass künstlerisch, musisch, kreative Männer mehr Freiraum brauchen als wie so strukturierte Männer. Die brauchen wahrscheinlich weniger. Aber da müsst ihr miteinander reden. So. Die Männer dürfen sich mal ein bisschen entspannen. Wir kommen zum Wesen der Frau und auch zu ihren Bedürfnissen. Da muss ich jetzt erstmal körperliche Unterschiede unterbringen. Das ist natürlich nicht direkt das Wesen, das weiß ich, aber ich muss das irgendwo erwähnen. Nämlich, die Kombination der Chromosomen ist verschieden bei Mann und Frau. Das hat der Schöpfer so gemacht. Da gibt es das berühmte XX-Chromosom und das berühmte XY und da ist der große Unterschied. Da ist der große Unterschied. Und darum ist ein Mann und hat ein Wesen wie ein Mann und Bedürfnisse wie ein Mann und eine Frau anders. Nicht besser, nicht schlechter, anders. Das muss man erstmal begriffen haben. Und dass das nicht dazu da ist, um jetzt den anderen umzupolen und umzufunktionieren, sondern zu erkennen, der Schöpfer hat das weise gemacht und das ist gut so. Und das kann durch Kommunikation gelöst werden. Die Lösung für diese große Verschiedenartigkeit heißt Kommunikation. Da muss man über vieles reden und dann erkennen, dass das sich wunderbar ergänzt, das Wesen des Mannes und der Frau. Die Frau hat andere Organe als der Mann, hat auch zum Teil andere Hormone, mehr Hormonarten als der Mann, damit sie zum Beispiel schwanger werden kann, Kinder zur Welt bringen kann, Kinder stillen kann, all diese Dinge. Sie bekommt ja auch ab einem bestimmten Alter die Menstruation. Und da muss ich etwas zu bemerken, dass man darf eigentlich heute nicht mehr Frauen sagen. Das ist schon nicht mehr politisch korrekt. Das heißt jetzt neuerdings Menschen mit Menstruationshintergrund. Aber das nur so nebenbei. In körperlicher Kraft ist der Mann der Frau meist überlegen. Die Frau erträgt jedoch hohe Temperaturen leichter. Das ist für die Ehe wahrscheinlich auch nicht so wichtig, es sei denn, ihr wollt aufs Missionsfeld nach Afrika. Die Frau hat eine größere Lebenskraft, lebt durchschnittlich 3 bis 4 Jahre länger. Das kann man in jedem Arztbuch lesen. Der weibliche Stoffwechsel ist normalerweise langsamer als der männliche. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, nämlich das Skelett der Frau ist verschieden vom Skelett des Mannes. Darüber habe ich mir lange Jahre den Kopf zerbrochen. Ich dachte, wenn man so ein Skelett findet irgendwo im Wald, das da 30 Jahre gelegen hat, ja, wie will man hinterher noch feststellen, ob das männlich oder weiblich war? Ich habe inzwischen die Antwort. Beim weiblichen Skelett sind die Kiefergelenksknochen ausgeleierter. Oh, ich wollte nur sehen, ob ihr Humor habt und noch alle wach seid. Weil jetzt kommt ein ganz heikler Punkt, ja. Nein, man kann das am Beckenstand erkennen und so weiter. Ich nicht, aber Ärzte können das schon erkennen und so weiter. Aber jetzt kommt was ganz Heikles. Wir gehen zum Wesen im Bereich seelische Unterschiede. Das ist natürlich viel gravierender als die körperlichen Unterschiede. Das habe ich noch nie gehört, dass deswegen eine Ehe geschieden worden wäre, ja, wegen der körperlichen Unterschiede. Im Gegenteil, das zieht uns ja gegenseitig an. Seelische Unterschiede. Die Frau ist ein vielschichtiges Wesen. Also jetzt geht es um die Persönlichkeit, um das Wesen. Vielschichtig. Wie soll ich das erklären? Ich gebrauche jetzt 2 Bilder. Das erste ist nicht so charmant. Das gebe ich zu. Da bitte ich um Verständnis. Ich mache es danach gleich wieder gut mit dem zweiten Beispiel. Ja, versprochen. Ich mache es danach gleich wieder gut. Also man vergleicht uns Männer gerne mit so einer Kommode, rechteckig, praktisch, gut, ja, überschaubar. Hier oben Schublade auf, Hemden rein, Schublade zu. Nächste Schublade auf, Socken rein, Schublade zu. Immer so, immer schön, auf und wieder zu, eins nach dem anderen. Nicht alles aufreißen da, das geht bei Männern nicht, ja. Immer schön, sequenziell, eins nach dem anderen, nicht so viel durcheinander. Das kann der Mann nicht brauchen. Während die Frau verglichen wird mit einem Gewächs, das im Garten wächst und in der Küche Verwendung findet. Und es kann sein, wenn man es aufschneidet, dass einem die Augen tränen. Mehr kann ich da jetzt nicht sagen. Nicht aussprechen, bitte. Es könnte irgendwie diskriminierend wirken. Aber ihr seht ganz viele Schalen, ganz viele Schichten. Man könnte eine nach der anderen abschälen. Vielschichtig eben. Ich war schon 15 Jahre mit meiner Frau verheiratet, dann war irgendeine banale Situation. Ich denke, das macht sie jetzt so. Pustekuchen, die machte das ganz anders. Und ich dachte, oh, was war denn das jetzt gerade? Ach so, das war wieder so eine Schicht. Und ich dachte so bei mir, warum ist sie denn nicht so normal, wie ich bin, ja? Warum ist sie denn so anders? Also versteht, liebe Frauen, das kann uns Männern dann schon ein bisschen kompliziert vorkommen. Vor allem, wenn eine Frau so Gefühlsregungen hat und kann gar nicht richtig ausdrücken, was sie eigentlich meint, aber sie fühlt irgendwas und wir Männer stehen da und gucken in die Luft, ja, und können beim besten Willen nicht rausfinden, was da jetzt gerade los ist. Das kann mal so wirken. Das muss ja gar nicht so sein. Aber es kann auf uns so wirken, als wäre das ein bisschen kompliziert. Ich habe versprochen, ich mache es wieder gut. Wir Männer, uns vergleicht man auch mit so einem alten, zotteligen VW-Bus. 400.000 Kilometer auf dem Buckel und läuft und läuft und läuft. Um den Motor zu zerlegen, brauchst du 3 Werkzeuge. Reicht schon, ja? Ganz einfach, ganz schlicht, ganz zuverlässig, so unkompliziert läuft der da sein Weg. Während die Frau daherkommt wie ein Ferrari, der aber 6 Tage in der Woche zur Feinabstimmung in der Werkstatt stehen muss. Viel schöner, viel wertvoller, aber ein bisschen komplizierter, wenn ihr die zwei da vergleicht, ja? Ein bisschen komplizierter das Ganze. Und nur aus der Sicht des Mannes, ja? Meine Frau ist jetzt nicht da, aber ich glaube, die würde das auch bestätigen, ja? Die weiß das auch, dass sie manchmal ein bisschen kompliziert sein kann. Aber jetzt kommt was. Ich mache alles wieder gut. Ich habe schon sehr komplizierte Männer kennengelernt und ganz unkomplizierte Frauen. Ganz unkompliziert. Ja, das gibt es auch. Und trotzdem bleibe ich dabei bei dem, was ich gerade hier geschildert habe. Also die Frau ein vielschichtiges Wesen und sie ist viel persönlicher als ihr Mann. Wie wir schon sagten, beziehungsorientierter. Und wir als Christen wissen, das geht doch auf die Schöpfung zurück. Gott hat doch den Adam aus der Adama genommen. Das ist ein Wortspiel im Hebräischen. Den Adam aus der Adama, aus der Erde. Adam heißt der Erdgeborene, der von der Erde genommene, der Erdmann. Und darum haben wir Männer so viel Freude mit allem, was aus der Erde kommt. Bauen, Steine, Technik, Computer, Autos, kommt alles aus der Erde letztlich, ja. Aber die Frau ist aus der Seite, aus der Rippe des Mannes genommen und viel beziehungsorientierter. Das geht zurück auf die Schöpfung, persönlicher als ihr Mann. Und ich glaube, wir Männer dürfen dazu lernen. Wir sind oft so schrecklich sachorientiert und projektorientiert. Ich auch. Ich bin ein ganz typischer Mann, ja, an diesem Punkt. Typischer deutscher Mann, sehr sach- und projektorientiert. Und ich musste das lernen, dass ich mal die Sachen liegen lassen muss, den Computer zuklappen muss, um mich meiner Frau zuwenden. Beziehung leben in der Ehe. Das vermissen sehr viele Frauen, ihr lieben Ehemänner. Weil sie beziehungsorientiert und persönlicher ist, legt sie viel größeren Wert auf Sicherheit, Stabilität, anhaltende menschliche Beziehungen. Wer hat vor 2 Monaten die Weihnachtsgrüße geschrieben? Ja, welcher Mann macht das? Höchstens, wenn er im Ruhestand ist. Machen die Frauen, ne? Dann, Frauen sind auch multitaskingfähig. Das heißt, sie stehen am Herd und sind am Kochen mit dem einen Arm. Hier haben sie ein Baby auf dem linken Arm. Hier den Telefonhörer geklemmt und der Hund kriegt auch noch einen Tritt gleichzeitig, wenn es sein muss, ja? Das können die gleichzeitig. Da wird es bei uns Männern tillen da oben, ja? Das geht nicht. Aber sie sind multitaskingfähig. Anders können sie den Alltag gar nicht bewältigen. Die Frau entwickelt ihre Identität meistens mehr durch die Beziehung zu ihrem Mann. Nehmen wir mal an, eine Frau wäre nicht berufstätig. Sowas soll es ja ab und zu auch noch geben. Sie wäre nicht so berufstätig, weil sie zu Hause bei den Kindern ist. Kleine Kinder zu Hause. Wer gibt denn ihr Bestätigung, Anerkennung? Wenn sie den ganzen Tag sich um die Kinder gekümmert hat, Wohnung geputzt hat, aufgeräumt hat, schön gemütlich hergerichtet hat. Jetzt kommt der Mann von der Arbeit, wenn er jetzt anfängt zu nörgeln, weil irgendetwas nicht aufgeräumt ist oder das Essen nicht ganz pünktlich fertig ist, wird ihr der Haushalt bald bis hier oben hinstehen und sie wird mit Macht in den Beruf zurückdrängen, obwohl es finanziell gar nicht nötig wäre, obwohl der Mann genug verdient, um die Familie zu ernähren. Das gefällt jetzt nicht allen, was ich jetzt sage, aber ich bin nicht hierher gekommen, um everybody's darling zu sein, ja? Ich muss euch auch mal gegen den Strich bürsten. Das ist gut, da geht der Rost ab. Das ist wirklich gut. Eine Frau ist detailorientiert. Einzelheiten sind ihr wichtig, weil ihr Alltag oft aus Tausenden von Einzelheiten besteht. Meistens mehr detailorientiert, verglichen mit dem Mann. Die Logik der Frau verbindet sich leicht mit ihren Gefühlen. Gefühle handeln schneller. Eine Frau wird in der Regel emotional tiefer erregt als der Mann. Eine Frau weint dann auch mal, wenn sie erregt, traurig oder müde ist. Und manchmal weint sie sogar ohne ersichtlichen Grund. Und das haben wir Männer besonders gerne. Dann denken wir, was haben wir denn jetzt wieder falsch gemacht? Ja? Dabei haben wir vielleicht gar nichts falsch gemacht. Es sind nur die berühmten Tage vor den Tagen, das sogenannte prämenstruale Syndrom. Und jetzt Vorsicht, liebe Ehemänner, jetzt große Vorsicht, Falle, Achtung Falle. Jetzt neigen wir Männer dazu, die Frau zu belehren, weil wir ja so rational sind und das gelesen haben, möchten wir gerne belehren. beiß dir auf die Zunge, mach das ja nicht, leg den Arm um sie und sag, Schatz, ich hab dich lieb, das geht wieder vorüber, ich stehe zu dir, alles gut. Ja, nicht anfangen zu belehren, sondern verstehen. Du darfst ein Frauenversteher werden, brauchst aber nur deine eigene Frau zu verstehen. Da wirst du schon dein Leben lang dran zu tun haben, ja? Nur deine eigene Frau verstehen lernen, aber du darfst ein Frauenversteher werden. Nicht ermahnen, nicht belehren, beiß dir auf die Zunge, merk dir das unbedingt. So, ich leite zum Schlussteil über. Jemand hat mal gesagt, lieben heißt, die wahren Bedürfnisse des anderen erforschen und stillen suchen. Denkt mal 5 Sekunden darüber nach. So, da steht, die wahren Bedürfnisse, nicht die, die ich meine, die er haben könnte oder vielleicht sogar haben sollte, sondern seine tatsächlichen Bedürfnisse. Ich stelle eine steile Behauptung auf. Der normale Ehemann weiß am Tag der Hochzeit nicht viel über die tatsächlichen Bedürfnisse seiner zukünftigen Frau. Umgekehrt genauso. Die normale Ehefrau weiß am Tag der Hochzeit nicht viel über die tatsächlichen Bedürfnisse ihres zukünftigen Mannes. Es sei denn, die beiden hätten sich sehr gut auf die Ehe vorbereitet. Dann mag es natürlich besser aussehen. Aber viele wissen am Tag der Hochzeit darüber nicht viel. Sie sind verliebt, sie denken, das klappt alles von ganz alleine und so stolpern sie in die Ehe hinein. Man muss aber die Bedürfnisse des anderen zunächst erforschen, kennenlernen und dann kann man sie auch wirklich stillen. Ist doch klar. Ein Beispiel. Da war ein Mann, der brachte seiner Frau jedes Jahr am Hochzeitstag einen wunderschönen Strauß Rosen, weil er dachte, da kann man doch nichts falsch machen, jede Frau auf der Welt liebt doch Rosen. Also brachte er immer einen schönen Strauß rote Rosen, bis er nach 15 Jahren zufällig mitbekam, die Lieblingsblumen seiner Frau waren Tulpen und gar nicht Rosen. Was hatte er gemacht? Er hatte vergessen, ihre Bedürfnisse zu erforschen und hatte ihr 15 Jahre lang falsche Blumen gebracht. Die war zufrieden, dass er überhaupt welche brachte, hat nie was gesagt, ja. Aber, wisst ihr, wie man sowas nennt? Das war Zwangsbeglückung. Wenn man dem anderen etwas schenkt oder tut oder gibt, was der gar nicht braucht, wenn man ihn irgendwo kratzt, wo es ihn gar nicht juckt, das ist doch Zwangsbeglückung, ja. Das braucht doch keiner. Und darum, bitte zuerst, wenn deine Frau mal verrät, was ihre Lieblingsblumen sind, ihre Lieblingsschokolade, ihr Lieblingsrestaurant und so weiter und so weiter. Aber sofort auf Speichern drücken, ja? Sofort und nicht mehr vergessen. Ja, Blumen, das ist sowieso ein Spezialkapitel in vielen Ehen. Da war ein Mann, muss ich noch loswerden, der war noch übler dran. Der hat den Hochzeitstag immer vergessen. Eines Tages hatte er die rettende Idee. Er fand so einen Auftragsdienst und hat das da geregelt. Und siehe da, von da an kamen immer am richtigen Tag die richtigen Blumen. Bis er eines Tages zu seiner Frau sagte, sag mal Schatz, von wem sind eigentlich die schönen Blumen hier? Also ihr seht, manchmal sind wir Männer schon ein bisschen bluner, ja, schon ein bisschen verpeilt. Dann habe ich auch Verständnis, wenn Frauen da Mühe haben. Also so dürfen wir uns nicht anstellen, ja. Bitte nicht, liebe Ehemänner. So, die wahren Bedürfnisse erforschen und stillen. Klingt wunderbar, ist ein Zitat, ja, darum in Anführungsstrichen. Aber ihr sagt, wir sind Christen, wir wollen nach der Bibel leben. Wo steht das in der Bibel? Gibt es ein Prinzip in der Bibel, das das rechtfertigt? Oh ja, wisst ihr, wie oft wir diese Verse lesen, auch beim Brotbrechen, beim Mahl des Herrn, wie oft diese Worte aus Philipper 2 und natürlich der Abschnitt, der dann folgt, vielleicht noch öfter gelesen wird. Schaut mal, Paulus schreibt, tut nichts aus Eigennutz, das wird oft bei Hochzeiten gelesen, manchmal ist es sogar der Trautext, ja, oder eitler Ehre, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das gilt nicht nur in der Ehe, das gilt auch im Gemeindeleben. Paulus schreibt das an die Gemeinde in Philippi. Und dann sagt er, ein jeder sehe nicht auf das Seine, das ist Egoismus. Das ist Ich-Zentriertheit. Sondern ein jeder sehe auch auf das des anderen. Mich hat vor einiger Zeit erst dieses auch getröstet. Er sagt zum Glück nicht, ein jeder sehe immer auf das des anderen, nur auf das des anderen. Das können wir gar nicht. Wir Egoisten und Egomanen und in uns verkrümmten Sünder, wir können das gar nicht, ja? Und dann stellt er uns das Muster, das Beispiel, das Modell Jesu Christi vor Augen, der sich aus höchsten Höhen erniedrigte bis in tiefste Tiefen und wieder erhöht wurde. Ihr seht, das ist ein biblisches Prinzip, den anderen sehen lernen, seine Bedürfnisse erforschen und stillen suchen. Die Frau beim Mann und der Mann bei der Frau. Eine gläubige Frau hat geistliche Bedürfnisse. Sie möchte von ihrem Mann geführt werden. Ich sage wieder, sie will keinen Familienpascha, der über ihren Kopf und über den Kopf der ganzen Familie Entscheidungen trifft, ohne irgendetwas abgesprochen zu haben. Das will sie nicht. Aber sie will einen Mann, der geistlich führt. Das heißt, der auch sagt, komm, lass uns zusammen beten. Lass uns zusammen in der Bibel lesen. Lass uns austauschen über dem Wort. Lass uns zusammen dem Herrn in der Gemeinde dienen. Lass uns auf diese gute Freizeit gehen und dergleichen mehr. Geistliche Führung. In vielen Ehen machen das die Frauen. Da macht ihr mir doch nichts vor. Da haben die Frauen mehr geistliches Leben als die Männer. Wahrscheinlich nicht hier in Dorsten, aber irgendwo in der Republik gibt es das. Glaubt mir. Gemeinsames Gebet. Wie viele Frauen haben mir in diese Ohren gejammert, dass ihr Mann, ihr gläubiger Mann, nicht mit ihnen betet. Schon jahrelang nicht mehr. Am Anfang der Ehe haben sie zusammen gebetet, aber dann ist irgendwie Sand ins Getriebe gekommen und dann haben sie es aufgegeben. Warum? Das ist doch das größte Vorrecht, was ein gläubiges Ehepaar hat. Wenn nur einer der beiden gläubig ist und der andere nicht, dann kann man nicht zusammen beten. Aber wenn beide gläubig sind, meine Frau und ich, wir schätzen das so, bei uns zieht sich das Gebet wie eine Klammer um den Tag. Am Morgen beten wir zusammen, am Abend, oft auch über den Tag. Wir haben uns angewöhnt, wenn wir irgendeine Nachricht bekommen, eine gute, dann danken wir sofort. Wenn wir eine schlechte kriegen, erst recht, dann bitten wir sofort. Wenn unsere Kinder dabei sind, nehmen wir sie mit dazu. Wir wollen ein Gebetsleben führen, gemeinsames Gebet. Und wisst ihr, liebe Brüder, was gar nicht geht? In der Gemeinde aufstehen, die ganze Gemeinde im Gebet leiten, wenn man zu Hause schon jahrelang nicht mehr mit der Ehefrau gebetet hat. Ich meine nicht Tischgebet. Ich meine wirkliches Gebet zusammen, wo man das Herz vor Gott ausschüttet. Bitte, mach das doch. Neulich sagte ich das irgendwo, kommt hinterher ein Mann auf mich zu, so richtig forsch, ich denke, was will er denn? Er sagte, Wilfried, ich habe gebetet, dass der Herr auch zu mir reden möge. Heute Abend hat er ganz deutlich zu mir geredet. Ich werde heute Abend zu meiner Frau sagen, komm, lass uns wieder zusammen beten. Ich hätte beinahe laut Halleluja gerufen, dass es sowas gibt, dass einer auf einen Vortrag hin, auf eine Botschaft hin bereit ist, etwas in seinem Leben zu verändern. Du vielleicht auch? Regelmäßiger Austausch über Gottes Wort. Ihr kennt meine Frau vielleicht nicht oder nur vom Sehen. Ich kann euch bezeugen, sie hat das Wort sehr lieb. Und ich staune immer wieder, was sie im Wort entdeckt. Wirklich. Ich bin da so dankbar für. Jetzt dem Herrn dankbar. Eine Frau, die das Wort lieb hat. Ich habe auch das Wort Gottes lieb. Und wir tauschen oft darüber aus. Wir lesen übrigens immer den gleichen Text. Ich habe heute Morgen Markus 13, zweite Hälfte gelesen. Meine Frau auch, obwohl wir hunderte Kilometer jetzt auseinander sind. Ja, wir lesen immer den gleichen Text, dann kann man viel leichter darüber austauschen. Ist doch klar. Das geht. Eine bereinigte Atmosphäre, weil sie so beziehungsorientiert ist und vielleicht auch eine sehr geistliche Frau, die eine innige Beziehung zum Herrn hat, ist ihr die Atmosphäre sehr wichtig. Da kann es auch sein, dass wir Männer manchmal sehr großzügig sind. Da hat es zum Beispiel so einen Wortwechsel gegeben. Also Christen streiten grundsätzlich nicht. Aber manchmal haben sie kleinere, mittlere oder größere Wortwechsel. Und hin und wieder folgt dann auch mal Schlagwechsel, Kugelwechsel. Aber das lassen wir lieber mal weg, ja. Nehmen wir an, da hat es so einen mittelschweren Wortwechsel gegeben. Und der Mann ist großzügig und geht darüber hinweg und denkt, da wächst Gras drüber. Da wächst kein Gras drüber. Und wenn, dann kommt irgendein Kamel und frisst das Gras ab. Ja? Also nicht so burschikos da drüber gehen, sondern hört man das auch mal von uns, dass wir solche Worte sagen, oh bitte, Schatz, verzeih mir, das war eben gar nicht lieb, ich war ärgerlich, ich habe mich richtig aufgeregt, ja, oder was eben war, bitte vergib mir, ich habe nicht gut reagiert. Eine bereinigte Atmosphäre, sagt eine Frau zu mir, mein Mann hat es fertiggebracht, sich in 25 Jahren Ehe kein einziges Mal bei mir zu entschuldigen. Habe ich gesagt, wie bitte? Wie hast du das 25 Jahre lang ausgehalten mit dem Kerl? Das geht nicht. Aber es gibt auch stolze Frauen, die auch echt Probleme haben, mal zum anderen zu sagen, bitte vergib mir. Eine Frau möchte wertgeschätzt werden von ihrem Mann für das, was sie ist. Sie möchte sehen, dass ihr Mann sie wirklich schätzt. Wertschätzung. Weißt du, dass meine Frau das größte irdische Geschenk ist, das Gott mir je gemacht hat? Irdische Geschenk. Das ewige Leben ist mehr. Aber danach kommt meine Frau. Ich bin so dankbar für sie. Weißt du, man kann sich bei der Hochzeit halbieren. Man kann sich aber auch verdoppeln. Meine Frau hat mich verdreifacht. Aber das sagt sie von mir auch, ja, dass ich das bei ihr getan hätte. Wertschätzung für das, was sie ist. Nicht zunächst für das, was sie tut. Das kommt noch. Sie möchte sehen, dass ihr Mann die richtigen Prioritäten setzt. Nämlich sie an erster Stelle, was alle zwischenmenschlichen Beziehungen auf dieser Erde angeht. Da steht nicht zuerst Papa oder Mama mehr für uns Verheiratete. Da steht nicht eines der Kinder. Da steht nicht ein Arbeitskollege, Bruder in der Gemeinde, Ältester, Freund, sondern meine Ehefrau an erster Stelle, was alle Beziehungen angeht. Und das muss man doch irgendwie im Wochenverlauf auch sehen, dass sie da an erster Stelle steht. Das muss man doch sehen. Sie möchte in und außerhalb der Familie geehrt werden. Ich habe meine Frau eben geehrt, indem ich gesagt habe, dass sie den Herrn und sein Wort sehr lieb hat. Davon hatte sie jetzt leider nichts, weil sie nicht hier ist. Aber in der Familie ehren, zum Beispiel, wenn heranwachsende Kinder ungebührlich mit der Mama reden, das kann vorkommen, dann sind wir gefordert. Moment, mein Freund, so redest du mit meiner Frau nicht. Und das ist übrigens deine Mama. So redest du bitte mit ihr nicht oder meine Freundin, wenn es die Tochter ist. In und außerhalb der Familie ehren. Sie wünscht sich konzentrierte Aufmerksamkeit. Am Anfang unserer Ehe war ich immer schon zufrieden, wenn wir im selben Raum waren. Meine Frau war in meiner Nähe. Sie hat ein Buch gelesen, ich ein Buch gelesen. Meiner Frau war das nicht genug. Die wollte mehr. Die wollte konzentrierte Aufmerksamkeit. Natürlich nicht rund um die Uhr, aber immer wieder, ja, dass ich mal das Buch weglege, den Computer sein lasse und mich ihr zuwende. Ehrliche Komplimente. Oh, wenn du das Kleid trägst, das, da bin ich ganz neu verliebt in dich. Oder so, wie du jetzt die Haare trägst. Oder Jaske steht dir sehr gut. Ja, diese Farbe passt wunderbar zu dir. Und ehrliche Komplimente, das kann eine Frau jeden Tag hören. Ehrliche Komplimente. Und sie wünscht sich auch Unterstützung bei der Entfaltung der Gaben. Als ich gemerkt habe, dass meine Frau sehr gerne anderen Frauen dient, einfach anderen Schwestern hilft, muss man jetzt nicht groß Seelsorge nennen, aber einfach anderen Frauen helfen, Schwestern helfen, habe ich diese Gabe wirklich unterstützt, habe sie auf Lehrgänge gehen lassen bei Roland Antholzer, Schulungen, ja, im Bereich Seelsorge, vielleicht kennen den manche. Dass meine Frau jetzt an diesem Wochenende in Hamburg dient, morgen bei einem Frauentag, das geht darauf zurück. Da waren unsere Kinder noch sehr klein, da bin ich zu Hause geblieben, habe die Kinder versorgt und sie ist auf diese Schulungen gegangen zum Beispiel. Die Bibel sagt, dass auch Frauen Miterben der Gnade des Lebens sind und sie haben auch geistliche Gaben, die sie bitte in dem Rahmen ausüben, den das Neue Testament dafür nennt und gibt. Das sind nur wenige Einschränkungen bei Schwestern, nur wenige, aber die sollten wir ernst nehmen. Dann gehört eben dazu, wie ich sagte, Anerkennung für das, was sie tut. Zuerst für das, bitte, was sie isst, aber dann auch für das, was sie jeden Tag tut. Kochen und backen und waschen und nähen und stopfen und putzen und all diese Dinge. Ihr dafür danken. Ein tägliches Lob, eine Ermutigung, eine liebevolle Aufmerksamkeit. Ich bin immer auf der Suche, was kann ich meiner Frau mitbringen? Ich weiß, welche Lieblingsblumen sie hat. Diese selbstgeschnittenen, die großen da auf dem Feld, ja. Wenn ich da jetzt bald kommt wieder die Saison, wenn ich da auf dem Heimweg bin sonntags, da müssen die Autofahrer hinter mir aufpassen. Da mache ich nämlich eine Vollbremsung, wenn so ein Feld kommt, ja. Romantik und Zärtlichkeit, herzliches Begrüßen, haben wir ausgemacht, meine Frau und ich. Wir laufen nicht einfach weg und tschüss, ich bin noch mal weg, ja, sondern wir verabschieden uns mit Kuss, mit Umarmung und begrüßen uns auch so. Eine kleine Überraschung einplanen, mal irgendetwas einfallen lassen. Ich bin auch so ein schrecklich unkreativer Mensch, ja. Wenn ihr da irgendwelche Tipps für mich habt, bitte lasst mich wissen, ja. Ich bin da ganz Ohr, aber da gibt's manche Männer, die haben da wirklich gute Ideen. Ich wohne ja meistens bei Geschwistern, wie jetzt hier bei Los. Da komme ich ins Badezimmer rein und traue meinen Augen nicht. Da hat der Mann an den Badezimmerspiegel eine ganz tolle Zeichnung gemalt mit Window Colors und hat da etwas sehr Schönes hingeschrieben. Also das war da schon eine Weile, der hat das nicht gemacht, um mich zu beeindrucken. Und ich habe gedacht, guck dir mal diesen Ehemann an. Ja, ich war ganz platt. Ich stand davor und war richtig konsterniert fast. Positiv. Eine kleine Überraschung einplanen. Liebesbeteuerungen, das heißt ihr sagen, ich liebe dich. Du bist die Frau meines Lebens. Brauchst keine Angst haben. Ich denke an keine andere. Ich bin so gerne mit dir verheiratet. Solche Worte der Wertschätzung, der Liebe, der Zusicherung, das ist etwas sehr Schönes. Aber seien wir ehrlich, es kann Phasen geben in einer Ehe, wo solche Worte auch mal seltener über die Lippen kommen, auch mal eine Zeit lang gar nicht über die Lippen kommen, weil das muss ja aufrichtig sein. Aber wenn das so ist, dann sollten wir alles dran setzen, um das zu beseitigen, was uns daran hindert, wirklich aufrichtig zum anderen zu sagen, ich liebe dich und ich bin sehr gerne mit dir verheiratet. Kommunikation, da wollen wir ja morgen dann fortsetzen, am Samstag. Und ich darf euch hier schon sagen dazu, das ist vielleicht das wichtigste Thema an diesem Wochenende, was die Ehethemen angeht. Damit steht und fällt ganz, ganz viel, wie die beiden miteinander kommunizieren. Und zwar geht es nicht nur um die Menge der Worte, natürlich sollten sie regelmäßig kommunizieren, aber es geht auch um die Qualität der Worte, nämlich tiefgehende Kommunikation. Das darf ich morgen erklären. Ja, wie wichtig das einer Frau ist, da habe ich lange gebraucht, um das zu verstehen, wie wichtig das für meine Frau ist. Schutz und Geborgenheit, sie möchte verteidigt werden, ja, physisch und auch mit Worten, ja, dass wir auf ihrer Seite stehen, nicht doch Öl ins Feuer gießen, wenn sie angegriffen wird. Ritterlichkeit, was ist das denn? Na, ich hoffe, hier gibt's noch Kavaliere von der alten Schule, die ihrer Frau die Türe öffnen, wenn man einen Raum betritt, ihr in Jacke oder Mantel helfen, die Autotüre aufhalten. Das macht ihr doch alle, ihr lieben Männer, oder? Ach, schämt euch. Wisst ihr, was man sagt? Wisst ihr, was man sagt? Wenn ein Mann einer Frau eine Autotüre aufhält, die Autotüre, dann ist entweder das Auto neu oder die Frau. Ja, verrückt, oder? Verrückt, wieso kommt man auf so eine Redewendung? Ja, ihr könnt meine Frau fragen, wenn ihr sie trefft. Ich halte ja die Autotüre auf, auch anderen Frauen, die mitfahren, das ist doch selbstverständlich. Trost in seelischen Nöten. Nicht, dass ihr jetzt denkt, aha, der Wilfried, das ist der perfekte Ehemann, bin ich längst nicht. Ich bin genauso ein Lernender wie ihr. Hier ist zum Beispiel ein Bereich, wo ich noch ganz viel dazu lernen muss. Als es meiner Frau nicht gut ging, ja, ich bin auch mal eine Stunde bei ihr sitzen geblieben und habe die Hand gehalten, aber ihr glaubt gar nicht, was mir in der Zeit eingefallen ist, was ich noch alles zu tun habe, ja, muss ich zu meiner Schande sagen. Also das war noch nicht so besonders hier, Trost in seelischen Nöten. Leibliche Bedürfnisse, ich zeige das nur noch im Überblick, wir schließen gleich. Hilfestellung in praktischen Belangen, im Haushalt helfen, Kinder abnehmen, Entspannungszeiten gewähren, vor allem wenn eben kleine Kinder da sind und in Krankheitszeiten sowieso. Und im Blick auf die körperliche Liebe wünscht sich jede Frau auf der Welt Rücksichtnahme und Zartheit. Eine Bemerkung dazu noch. Morgen wollen wir auch mal für ein paar Minuten darüber nachdenken. Da muss niemand von euch heute schon Angst haben oder Beklemmung kriegen. Ach du liebe Zeit, es kann ja nur peinlich werden. Ich verspreche euch, es wird nicht peinlich. Wir werden auch manchmal was zu lachen haben. Ich garantiere es euch, ja. Wir werden das in gebührender Art und Weise behandeln. Die Bibel hat eine Menge dazu zu sagen, Hilfreiches. Und es gehört zum Eheleben. Niemand wird rote Ohren bekommen. Auch Kinder und Jugendliche könnten dabei sein. Ich behandle das oft in russlanddeutschen Gemeinden. Da sitzt die ganze Gemeinde. Auch die Kinder und die Jugendlichen und die Omas sitzen alle da und es geht. Ja? Man kann das in einer angemessenen Art und Weise behandeln. Ich fasse zusammen. Willard Harley führte eine Umfrage unter 2200 Frauen durch. Das gibt ein Ergebnis. Nicht, wenn man 15 Leute befragt hat, ja, wie das in manchen Statistiken geschieht. Hier, das gibt ein signifikantes Ergebnis. Und die Frage war, was wünschst du dir von deinem Ehemann am meisten? Was wünschst du dir als Frau? Okay, die Umfrage war jetzt in Amerika. Aber glaubt ihr wirklich, dass die amerikanischen Frauen so viel anders sind als die deutschen oder französischen oder russischen oder was immer, ja? An fünfter Stelle, das heißt am fünfthäufigsten genannt, wurde Familiensinn. Kann ich verstehen. Meine Frau, muss ich ehrlich bekennen, hat mehr Familiensinn gehabt als ich und vielleicht heute immer noch mehr. Sie wollte immer, dass wir als ganze Familie etwas unternehmen. Das war mir manchmal zu stressig. Ich wollte lieber ein Kind nehmen oder mal das Kind nehmen. Ja, meine Frau immer darauf geachtet, die ganze Familie. Dann finanzielle Versorgung. Oh, da gibt es so ein paar Spezialisten. Neuer Computer, kein Problem. Neues Auto, kein Problem. Aber die Frau weiß nicht, wie sie die Heizölrechnung bezahlen soll oder die Kinder satt kriegen soll. Womöglich, bitte, finanzielle Versorgung. Ehrliche Offenheit, das ist keine Doppelung, das ist wirklich so gemeint. Ehrlich und Offenheit. Manche Männer sind nicht ehrlich, manche sind auch nicht offen. Die drücken sich irgendwie so an der Frau vorbei, weil sie ihnen zu stark ist irgendwie und machen dann viele Dinge heimlich und so weiter. Ehrliche Offenheit. Das war doch klar, dass das weit oben stehen würde. Kommunikation, tiefe Kommunikation. Es gibt heute für alles Statistiken, auch Statistiken Frauen, die Scheidung eingereicht haben, was sie nicht hätten tun sollen. Aber sie haben es getan. Es hatte ja Gründe, ja. Wurden befragt, warum willst du dich von deinem Mann scheiden lassen? Scheidungsgrund Nummer 1, lange Zeit, mangelnde Kommunikation. Inzwischen kommt ein anderer Scheidungsgrund immer weiter hoch. Pornografiekonsum des Mannes kommt immer weiter hoch bei den Scheidungsgründen. Und was fehlt, was kann das Ganze noch toppen? Liebevolle Zuneigung. Liebevolle Zuneigung. Ist doch klar, sie wünscht sich, dass das Herz ihres Mannes ihr in Liebe zugeneigt ist. Und das merkt deine Frau, das kannst du ihr nicht vorspielen. Ich meiner nicht und du deiner nicht. Das merken sie, ob unser Herz ihr wirklich gehört. Das wünscht sie sich. Und das wünsche ich mir doch auch von meiner Frau, dass sie wirklich mir ganz zugeneigt ist. Daran darf man arbeiten, das darf man wieder neu erstreben, das darf man erbitten, aber das geht nicht immer alles auf Knopfdruck. Ja? Das geht nicht, auch nicht durch einen Vortrag. Noch einmal, wir haben jetzt im letzten Teil uns leiten lassen von dieser guten Aussage. Lieben, wirklich lieben, heißt, die wahren Bedürfnisse des anderen erforschen und stillen suchen. Zuerst erforschen, darüber sprechen durch Kommunikation. Solange man sich kennt, als man zum ersten Mal miteinander geredet hat, hat man schon angefangen, sich kennenzulernen, zu erzählen, Fragen zu stellen. Man wollte den anderen kennenlernen. Aber das hört nicht auf am Tag der Verlobung oder der Hochzeit. Das muss weitergehen. Ich muss meine Frau immer noch besser kennenlernen. Erforschen und dann auch ihre Bedürfnisse stillen. Letzte Frage. Und wenn Bedürfnisse nicht gestillt werden, wenn da eine riesen Kluft klafft, was macht man dann? Ja, ich sagte eben, es wird nicht heute Abend alles anders sein nach diesem Vortrag. Aber vielleicht habt ihr neu Freude bekommen, wirklich miteinander zu reden darüber und zu kommunizieren, euch auszutauschen, euch tiefer kennenzulernen. Aber es wird immer eine Restmenge bleiben, weil nur Gott uns wirklich kennt. Nur Gott, ja, kennt uns bis in alle tiefsten Tiefen. Trotzdem heißt das nicht, dass wir mit dem Status quo zufrieden sein wollen. Wir wollen wachsen darin. Nehmt euch diese beiden Fragen mit, das darf ich hier als letzte Folie zeigen. Nehmt euch diese Frage mit, Fragen, nämlich welches Bedürfnis wurde in der letzten Zeit in unserer Ehe nicht gestillt oder vielleicht noch gar nie wirklich gestillt? Nicht anklagend dem anderen gleich. Liebe Frauen vor allen Dingen, ja, Frauen neigen dann dazu und schütten das gleich wie ein Kübel über den Mann drüber und der arme Mann, der reißt dann meistens aus, ja, und lässt sie da sitzen oder stehen. Bitte nicht, sondern einfach den Schmerz ausdrücken, aber nicht anklagen. Offen darüber reden oder auch wenn der Mann Mangel hat in irgendeiner Weise und natürlich auch, welche konkreten Schritte wollen wir uns vornehmen, damit dieser Mangel ausgefüllt oder wieder ausgefüllt wird. Sprecht darüber. Heute Abend, wenn ihr nach Hause fahrt, im Auto oder zu Hause seid, oder morgen Vormittag beim Frühstückstisch, wenn ihr alleine seid, wenn da nicht die Kinder dabei sind, oder wann immer, aber bald, schmiedet das Eisen, solange es heiß ist. Sprecht darüber und seid dankbar für das, was ihr bereits erreicht habt, und da, wo Mangel ist, macht euch konkrete Gedanken, wie das besser werden kann. So geht das. So kann man das umsetzen. Ins Leben hinein. Ja, ich bin mit dem Vortrag durch, aber ich darf auch heute Abend wieder 2 Minuten eurer geschätzten Aufmerksamkeit noch haben. Die jungen Leute, die heute Abend hier sind, von Gelsenkirchen, Schalke und so weiter, Vorbereitung auf die Ehe, falls das bei euch noch aktuell ist, schaut euch das Buch mal an da draußen. Das ist wirklich unübertroffen gut. Ich wünschte, ihr würdet das wirklich so, dieses oder ein anderes durcharbeiten, bevor ihr euch das Ja-Wort gebt. Und gestern Abend haben wir das Ehebuch gezeigt, das in Amerika auf Platz Nummer 1 ist. Hunderte Ehebücher in Amerika, christliche. Dieses hier ist ein Bestseller in Amerika und zu Recht. Ich habe auch das Hohelied gezeigt, aber was ich gestern Abend nicht parat hatte, war der Fruchtenbaum. Also das ist der linke auf dem Bild, ja, falls ihr da noch rätselt. Auf jeden Fall, das Hohelied haben wir gestern gesehen und das ist von ihm, das ist auch zum Thema Ehe ganz, ganz hilfreich. Heute Abend hatten wir ja Wesen und Bedürfnisse von Mann und Frau. Der geistliche Ehemann, dieses Buch habe ich vor vielen Jahren einmal in Englisch gelesen, weil ich viel lesen muss, um Artikel zu finden und so, war so angetan davon, zitiere auch in meinem Buch einige Male hier aus diesem Buch, und habe dann einen Verlag gefunden, der es, erst jemand, der es übersetzt und dann einen Verlag, der es gebracht hat, der Bethanien Verlag hier in NRW. Und der hat auch dieses Buch gebracht, Eine Frau nach dem Herzen Gottes von Elizabeth George, die 20 Jahre die Frauenarbeit in der großen Gemeinde bei John MacArthur geleitet hat, die was davon versteht. Und diese Bücher, wenn solche Bücher übersetzt werden müssen und Rechte bezahlt werden müssen in Amerika bei den Verlagen, die sind über 10 Euro, das geht nicht anders. Aber der Verlag hat die als Paket billiger gemacht, die kosten zusammen 20 Euro, normalerweise 26, 13,50 und 12,90, also etwas über 26. Aber als Paket hat der Verlag die für 20 Euro ermäßigt. Ich darf das nicht. Ich darf Bücher nicht billiger verkaufen, sonst mache ich mich strafbar. Ja? Die sind in der Preisbindung, aber wenn der Verlag das macht als Paket, dann ist das erlaubt. Diese beiden Filme, darf ich mal sehen, wer hat die schon gesehen? Wer hat Fireproof schon gesehen? So wenige, höchstens ein Viertel hier. Also ich bin nicht dafür, dass wir so viele Filme gucken. Hollywood lassen wir mal in Amerika. Aber diese Filme hier kommen von einer Baptistengemeinde in Amerika, in Georgia. Das ist der Pastor der Gemeinde hier, Alex Kendrick, Hauptdarsteller, Regisseur, Pastor, ein sehr begabter Mann, Buchautor. Und dieser Fireproof-Film, also uns habt ihr jetzt mal lang genug angeschaut, da, ja. Dieser Film, den gebraucht Gott in vielen Ländern der Erde, um Ehen zu stärken oder auch zu retten. Denn hier geht es um das Retten einer Ehe. Die Ehe hängt am seidenen Faden. Aber dann beginnt dieser Feuerwehrmann, seine Frau wieder zurückzuerobern, durch Liebe. Er liebt sie zurück, sozusagen. Das ist sehr bewegend, bleibt spannend bis zum Schluss. Und Courageous, ich dachte, man könnte diesen Film nicht mehr toppen. Die englischen Titel sind halt so geblieben. Das heißt couragiert, heldenhaft, mutig. Da geht es um Familienleben. Diese Männer stellen plötzlich fest, wie verhindern wir, dass unsere Kinder auf die schiefe Bahn kommen, wie die vielen Jugendlichen, wo sie dauernd hin müssen zu Einsätzen, Drogen, Handel und so weiter. Also auch diesen Film, da wünschte ich, jede Familie in Deutschland würde den sehen. Ihr müsst das nicht alle kaufen. Es kann doch einer kaufen und dann kann man das rumleihen, ja? Darum geht's nicht, das habe ich gestern Abend schon gesagt. Aber ihr solltet euch die Filme wirklich anschauen. Das wäre mal ein schöner Eheabend, wenn ihr diesen Film zusammen anguckt. Oder mit den Kindern ab 12 Jahren ist das freigegeben. Ich habe meine Frau erwähnt, darf ich das noch zuletzt sagen? Sie dient morgen mit diesem Thema den Frauen in Buchholz, Hamburg. Lass mich zu deiner Ehre leben. Da zeigt sie in diesem Buch, wie man als Frau in der Gemeinde dem Herrn mit seinen Gaben dienen kann. Und macht dazu viel Mut, weil sie das auch wirklich lebt. Das kann ich euch bezeugen. Und vielleicht ist jemand da, der da mal reinschauen will. Ihr braucht keine Bücher kaufen. Ihr könnt sie alle anschauen. Ihr könnt sie in eurer christlichen Bücherstube erwerben. Kein Problem. Ihr kriegt sie alle dort. Ja, aber der eine oder andere hat vielleicht so eine Bücherstube nicht in der Nähe und will vielleicht doch was mitnehmen. Die Kasse steht da draußen. Ihr könnt euch da selber helfen. Ich stehe auch heute Abend lieber zur Verfügung für Gespräche. Morgen geht es weiter um 14.30 Uhr mit dem Thema Kommunikation in der Ehe. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Wer macht den Schluss?